willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Welcome, welcome, welcome zur 182. Folge von Alles da, nur Ella nicht. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe es mal nochmal nachgeguckt. Das sind eine Menge Folgen und wenn du noch hier sein solltest, kann ich dir nur sagen, hör dir mal ein paar an, das, was dich interessiert. Es gibt so viele Themen, die ich hier schon angesprochen habe, so viele Themen, die noch auf meiner Liste stehen. Im Moment suche ich zum Beispiel jemanden, gerne anonym, der oder die zum Thema Krebs und unerfüllter Kinderwunsch mir ein Interview gibt. Ich würde mich super, super freuen. Schreib mir eine Mail oder sprich mir auf meinen virtuellen Anrufbeantworter, wenn du Interesse hast, deine Geschichte zu erzählen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Als erstes möchte ich erzählen, Beyond Motherhood, das Retreat für kinderlose Frauen, das erste Retreat für kinderlose Frauen oder kinderfreie Frauen, hat stattgefunden mit Annabelle und mir und es war großartig. Es war magisch. Ich kann es nicht anders sagen, es hört sich jetzt so pathetisch an, aber es war einfach ein wunderschönes Wochenende, an dem wir irgendwie im Flow waren. Ich war im Flow, Annabelle und ich waren gemeinsam als Raumhalterinnen im Flow und es war sehr, sehr, sehr besonders. Und hat mir gezeigt, dass es absolut richtig ist und notwendig ist, Räume zu schaffen für Frauen, die keine Kinder haben, aus welchem Grund auch immer. Es ist so wichtig, einander zuzuhören, damit jeder sich gesehen fühlt, alle Emotionen zuzulassen, Rituale gemeinsam zu machen und auch gemeinsam zu lachen, zu tanzen, Yoga zu machen. Es war wirklich, wirklich toll. Und deswegen haben Annabelle und ich uns auch entschieden, dass nächstes Jahr ein weiteres Retreat stattfinden soll, ein Beyond Motherhood Retreat. Und ab jetzt kannst du dich gerne auf die neue Warteliste setzen lassen. Da verkünden wir auf jeden Fall als erstes, wann und wo das nächste Retreat von uns beiden stattfinden wird. Ansonsten habe ich mich außerdem entschlossen, auch aus diesem Grund heraus, dass dieses Zusammensein, zusammen trauern, zusammen heilen, zusammen Freude haben, weil das so, so kraftvoll ist und ich den Kinderwunschzirkel, den ich Anfang diesen Jahres gemacht habe, auch so erinnere an etwas, was gut war. Auch wenn die Frauen an ganz unterschiedlichen Stellen auch gestanden haben. Und deswegen werde ich auch meinen Kinderwunschzirkel nochmal neu auflegen. Und da freue ich mich auch so sehr, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe. Und auch dafür kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Ich habe letztens auf Social Media, auf Insta, ich weiß nicht mehr wo, einen Post gesehen und da hieß es, im Englischen heißt es ja childless not by choice, also unerfüllter Kinderwunsch, childless not by choice und die Person, bei der ich das gelesen habe, die hat das Narrativ verändert in childless by chance und das fand ich so erhellend und so spannend, und hat mir mal wieder gezeigt, es ist alles eine Frage der Perspektive. Also, childless by chance. Vielleicht kannst du dir das mitnehmen für dich, weil dieser unerfüllte Kinderwunsch birgt einfach auch ganz, 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 ganz viele Chancen. Und du darfst halt hingucken und darfst dir eine bestimmte Haltung zulegen und darfst dir erlauben zu heilen. Okay. So, aber jetzt gibt es eine ganz besondere Folge von Alles da, nur Ella nicht. Miriam ist in dieser Folge zu hören und ich habe gedacht, ich lese einfach mal vor, was sie mir für eine Mail geschrieben hat. und erzähle dann, wie es dazu gekommen ist, dass sie das macht, was sie gleich machen wird in diesem Podcast. Hallo, liebe Katharina. Vielen Dank für deinen Podcast. Die Folge mit der Pastorin Anne-Mareike hat mich die letzten Monate inspiriert und herausgefordert. In vielem habe ich mich wiedergefunden und letztendlich hat mich diese Folge dazu gebracht, einen mutigen Schritt zu gehen und in meiner Gemeinde über das Thema Kinderlosigkeit zu predigen. Das war ein großer und heilsamer Schritt für mich. Erstmal kurzer Kommentar von mir. Herzlichen Glückwunsch, liebe Miriam, so, so mutig. Ich bin Christin, verheiratet ohne Kinder und gehe in eine evangelische Freikirche, in der es sehr viele Kinder und junge Familien gibt. Dies ist einerseits schön, da einige Leute im Alter von meinem Mann und mir dort sind und andererseits oft herausfordernd. Da ich manchmal das Gefühl hatte, als Frau ohne Kind oder Mensch ohne Kind nicht vorzukommen. Es gibt in der Gemeinde auch mehrere ältere, kinderlose Singles und Paare. Schon länger hatte ich vor, über das Thema zu predigen. Ich hatte jedoch lange das Gefühl, zu verletzlich zu sein. Die Podcast-Folge hat mir nochmal einen Schub gegeben und es war total gut, Gedanken in Worte zu fassen und das Schweigen zu brechen. Es gibt viele gute und tiefe Gespräche danach. Es gab viele gute und tiefe Gespräche danach. Die Reaktionen waren nur positiv. Ich wollte dich einfach teilhaben lassen, welche Früchte dein Podcast getragen hat und schicke dir die Predigt im Anhang mit. Vielleicht hast du Interesse, sie zu lesen. Viele Grüße, Miriam. Also diese wundervolle Mail habe ich bekommen, über die habe ich mich riesig gefreut und dann habe ich spontan gedacht, warum spricht Miriam ihre Predigt nicht einfach mal ein und ich werde sie hier in diesem Podcast veröffentlichen. Und das passiert in dieser Folge. Und ich hoffe, du hast Lust zuzuhören. Unabhängig davon, ob du religiös bist oder nicht, ob du spirituell bist oder nicht, ob du in der Kirche bist oder ausgetreten. Ich finde es so, so wichtig, offen zu sein für andere Perspektiven, für andere Blickwinkel auf die Welt. Und deswegen habe ich halt Miriam auch gefragt, ob sie diese Predigt einspricht. Und ich feiere sie. Ich feiere sie für ihren Mut, dass sie das vor ihrer Gemeinde vorgetragen hat, als kinderlose Frau. Und ich feiere sie dafür, dass sie hier in diesem Podcast sichtbar wird. Weil ich fest daran glaube, dass sie das letztendlich für jede von uns tut. Ja, niemand sollte sich verstecken müssen. Egal, wie er oder sie lebt, mit oder ohne Kinder, gewollt oder ungewollt, mit Partnerin, Partner oder Partnerin oder ohne. Lass uns einander nicht bewerten und lasst uns zuhören. Das ist mir wichtig. So, und deswegen diese besondere Podcast-Folge, in der Miriam ihre Predigt vorträgt. Viel Spaß und ich freue mich riesig, wenn du mir eine Rückmeldung gibst.
Schön, dass ihr diese Folge von Alles da, Noella nicht angeklickt habt und dass ihr da seid. Ich heiße Miriam, ich bin eine Frau ohne Kinder und ich bin Christin. Anfang des Jahres war ich mutig und habe in der freikirchlichen Gemeinde, in die ich gehe, eine Predigt über Kinderlosigkeit gehalten. Sie trägt den Titel Wann ist Segen da? Die Gemeinde, in die ich gehe, ist eine Kirchengemeinde mit ca. 60 Leuten im Gottesdienst. Und 20 bis 30 davon sind Kinder. Es gibt viele junge Familien und einige Menschen ohne Kinder, Ehepaare und Singles. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Predigt und meine Gedanken heute mit euch teilen darf. Ich habe beschlossen, dass ich sie so lasse, wie ich sie für meine Gemeinde geschrieben habe. Nur in ein bis zwei Punkten oder Stellen werde ich vielleicht etwas erklären. Aber nun genug der Vorworte. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Kennt ihr die Sendung Line Up? Da bekommt eine Person die Aufgabe, andere, ihr unbekannte Personen, nach einem bestimmten Kriterium einzuordnen oder zuzuordnen. Zum Beispiel, welchen Beruf sie haben, ob zwei Leute ein Paar oder Geschwister sind und so weiter. Bei dem Bibeltext, den ich heute mit euch anschauen möchte, habe ich das Gefühl, dass der Autor Lukas auch mit den Vorstellungen der damaligen und vielleicht auch unserer Zeit spielt und sie uns bewusst machen möchte. Ich lese aus Lukas 1, die Verse 5 und 6. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Abteilung Abia mit Namen Zacharias. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. In diesen zwei Versen erfahren wir schon eine Menge über dieses Paar. Außer, dass sie in einer schwierigen Zeit lebten, nämlich zu der Zeit des Herodes. Das heißt, während der römischen Besetzung scheinen sie ein oder das Traumpaar überhaupt zu sein. Sie werden beide mit Namen genannt. Der Name Zacharias bedeutet, der Herr gedenkt. Er ist Priester. Der Name Elisabeth ist die griechische Form für hebräisch Elisaba und bedeutet, mein Gott ist meine Fülle. Mein Gott ist meine Vollkommenheit oder mein Gott ist Lebensfülle, Segensfülle. Es ist der Name von Elisaba, von der Frau Aarons. Und Aaron war der Bruder von Mose, der erste Priester im Alten Testament. Dieses Paar, er Priester und beide von dem Stamm Aaron abstammt. Beide leben so, wie es Gott gefiel. Und sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Und nun kommt die Info, die wahrscheinlich für die Zuhörer alles auf den Kopf stellte. In Vers 7 heißt es, und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Wenn es beim Line-up darum gegangen wäre, einzuschätzen, ob ein Paar Kinder habe oder nicht, wären wahrscheinlich viele durch die Beschreibung von Zacharias und Elisabeth falsch gelegen. Sie hätten einen Kindersegen erwartet. Ich bin überzeugt, dass Lukas Zacharias und Elisabeth ganz bewusst so beschrieben hat, um mit den Vorstellungen zu spielen bzw. diese aufzubrechen. Lukas wollte klarstellen, dass die Tatsache, dass Zacharias und Elisabeth keine Kinder hatten, kein Mangel von Segen und auch kein Mangel von Gottesfurcht sei. Es war kein Mangel an Segen, keine Strafe und auch kein Fluch. Beide lebten so, wie es sich Gott wünschte, und sie hatten keine Kinder. Lukas schreibt zwar, dass es Elisabeth sei, die unfruchtbar war, aber er schreibt nichts von einem Fluch oder ähnlichem. Ich sehe die Zuschreibung, dass die Unfruchtbarkeit an der Frau liege in der Bibel, als Beobachtungsbeschreibung und nicht als medizinisch oder wissenschaftlichen Bericht. Es wird nämlich fast nie etwas von männlicher Unfruchtbarkeit berichtet. In meiner Predigtvorbereitung stieß ich immer wieder für mich erschreckend oft auf Aussagen in Predigten und auch in Bibellexikas, dass in der Bibel Kinderlosigkeit als Strafe, als Schande oder Fluch beschrieben wird. Die Aussage einer Pfarrerin, die selbst keine Kinder hat, ließ mich aufhorchen. Zitat Anfang. Sie sagte, in meiner Bibel steht da dauernd, dass Frauen kinderlos sind und unfruchtbar und dass dies wie eine Strafe oder wie ein Fluch gewertet wird. Zitat Ende. Häufig wird geäußert, dass Kinderlosigkeit als Zeichen dafür galt, dass eine Frau von Gott nicht gesegnet war oder auch das Paar nicht. Ich musste in der Vorbereitung auch an eine Situation während einer Godly-Play-Geschichte denken. Es war die Geschichte von Abraham und Sarah. Und der Kommentar einer anderen Zuhörerin hatte mich verärgert und verletzt. Denn es hörte sich in etwa so an. Als Sarah endlich schwanger war und Isaak geboren wurde, war Sarahs Leben gesegnet. Und ich dachte, und in mir schrie es fast, und was war vorher? War das Leben von Abraham und Sarah vorher nicht gesegnet? Daraufhin habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen, was die Bibel über Menschen ohne Kinder sagt, über Menschen, die alleinstehend sind und keine Kinder haben oder über Paare, die keine Kinder haben. Doch zuvor noch eine kleine Anmerkung. Ich habe versucht, bei der Predigt Menschen ohne Kinder, ob Singles oder Paare, im Blick zu haben. Und oft geht es in der Predigt um Menschen, die ungewollt kinderlos sind, unabhängig von den Ursachen dafür. Doch es gibt genauso Menschen, die keine eigenen Kinder wollen oder sich das nicht wünschen oder aus bestimmten Gründen eine Entscheidung für ein Leben ohne Kinder getroffen haben und inzwischen in Frieden damit sind. Das Thema Fehlgeburten, nicht schwanger werden, kann aber auch Frauen betreffen, die inzwischen schon ein oder mehrere Kinder haben. Dies wird oft übersehen. Vielleicht seid ihr aber auch Nicht-Großeltern oder FreundInnen von Menschen, die von diesem Thema betroffen sind. Ich will über die Predigt den Schirm der Barmherzigkeit spannen. Gott liebt uns alle und krönt uns mit Ehre und Barmherzigkeit. Bitte seid barmherzig mit mir, wenn euch Dinge bei der Predigt oder was ich über Gemeinde sage, störe. Sprecht mich an, aber geht auch dem nach, was euch provoziert und sprecht mit Gott drüber. Denn Gott spricht oft durch Dinge, die uns provozieren. Was sagt nun die Bibel über Menschen ohne Kinder? Als erstes fiel mir die Geschöpfungsgeschichte ein. Der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Schauen wir mal rein. In 1. Mose 1 steht der erste Schöpfungsbericht. Es gibt zwei Schöpfungsberichte in der Bibel. In Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres. Und dann zählt er ganz viel auf, über was sie herrschen oder gut dafür sorgen sollen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Zum einen wird berichtet, dass Gott den Menschen als Mann und Frau oder als männlich und weiblich schuf. Und entgegen der Kultur um sie herum oder was wir manchmal auch für eine alttestamentliche Praxis halten, werden beide, Mann und Frau, als Ebenbild Gottes bezeichnet. Und das, bevor sie gezeugt oder geboren hatten. In der Kultur der anderen Völker wurde nur der König als Abbild Gottes bezeichnet. Und dann ist da der Segen und die Aufforderung, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und die Erde zu füllen. Auch die Tiere hatte Gott gesegnet und ihnen diesen Auftrag gegeben. Da steht, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und bebaut die Erde. Ich habe mir den Text immer und immer wieder angeschaut und meiner Ansicht nach ist ein kleines Wort hier wichtig und wird oft übersehen. Das Wort und. Da steht nicht, Gott segnete sie, damit sie fruchtbar seien. Nein, es steht da, Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Ich denke, es handelt sich nicht um eine Kausalität hier, sondern Gott segnet die Menschen und er gibt ihnen einen Auftrag. Wenn ich zu einer Freundin sage, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und iss ein Eis in Rom, heißt das nicht, dass ich ihr keinen schönen Urlaub wünsche, wenn sie doch kein Eis isst. Das heißt, Gottes Segen ist nicht erst dann gültig oder fängt an, wenn Kinder geboren sind, sondern Gott segnet die Menschen und gibt ihnen einen Auftrag. Fruchtbar sein und bebauen und bewahren der Schöpfung. So war das Leben von Abraham und Sarah schon gesegnet, bevor die Verheißung erfüllt wurde. Doch was heißt eigentlich segnen? Was heißt es, dass Gott die Menschen, dass er uns segnet? Segnen heißt Gutes sagen. Gott spricht gut von uns. Die Schöpfungsgeschichte sagt sogar, dass Gott Gutes über den Menschen, über Mann und Frau sagte, noch bevor sie etwas taten, Kinder zeugten oder gebaren. In Vers 31 steht, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sah den Menschen, den Mann und die Frau an und sagte, sie beiden, die noch nicht gezeugt oder geboren oder gearbeitet hatten, seien sehr gut. Was können wir also aus dem Schöpfungsbericht rauslesen? Beide, Mann und Frau, sind Ebenbilder Gottes. Gott bezeichnet Mann und Frau als sehr gut, unabhängig vom Tum, von ihrem Familienstand. Und Gott redet Gutes über den Mann und die Frau, noch bevor sie etwas taten oder sich vermehrten. Und noch eine kleine Anmerkung zum zweiten Schöpfungsbericht. Ihr alle kennt diesen Vers: Bevor Gott aus der Rippe Adams Eva schuf, steht in der Bibel, dass Gott sagt, der Mensch ist nicht gut, der allein ist. Nein, das steht dort nicht. In der Bibel steht nicht, dass Singles oder Alleinstehende weniger wert sind. Aber ich glaube, das denken wir manchmal. Oder irgendwie innen drin. Ich glaube, vielleicht sogar entgegen unserem eigenen Selbstbild haben wir das Ideal der christlichen Kleinfamilie als Norm. Und Menschen, die aus diesem Rahmen fallen, weil sie alleinstehend, Singles, verwitwet, getrennt oder Paare ohne Kinder oder queer sind, haben das Gefühl, nicht reinzupassen oder nicht wertvoll zu sein. Da steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aus meiner Sicht geht es hier vor allem darum, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Im Alten Testament wird von vielen Paaren oder Frauen berichtet, die zunächst keine Kinder bekommen konnten. Da ist Sarah und Abraham, Rebekka und Isaak, Rahel, Hannah. Kinderlos geworden sind Hiob und Naomi, die Mutter von Ruth. Bei keinen dieser Personen wird gesagt, dass sie gesündigt hatten und darum keine Kinder bekommen. In den Texten des Alten Testaments liegt es in Gottes Macht, ob Frauen Kinder bekommen können. Denn Gott öffnet den Mutterschoß und Gott verschließt ihn. Dies wird dann so interpretiert, dass Gottes Verschließen des Mutterschoßes eine Strafe Gottes oder ein Fluch sei. Aber das steht so auch nicht in dem Text. Es gibt eine krasse Geschichte, eine krasse Stelle. Und auf diese möchte ich jetzt auch eingehen. Es ist beim Bundesschluss. Der Bundesschluss ist sozusagen wie, dass Gott dem Volk Israel einen Antrag macht in der Wüste. Nachdem Gott das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er befreit sie erst, er schenkt ihnen die Freiheit und dann fragt er sie, ob sie sein Volk sein wollen und nach seinen Geboten leben wollen. Und im Rahmen dieses Bundesschlusses zwischen Gott und dem Volk Israel sagt Gott explizit, dass er uns segnet, wenn wir seine Gebote halten und das Fluch auf uns liege, wenn wir die Gebote brechen. Das ist 5. Mose 28. Der Segen bzw. der Fluch betrifft alles. Die Felder, das Vieh, die Frucht des Leibes, den Regen, die Geschäfte, den Sieg über andere Völker, Krankheiten wie die Pest, Blindheit, psychische Krankheiten oder Gesundheit, Umweltkatastrophen. Ja, hier wird davon gesprochen, dass Gott die Frucht des Leibes segnet und dass es keine Fehlgeburten geben wird, wenn das Volk die Gebote hält. Und einige Predigten und Auslegungen, die ich las, machten vor allen Dingen an dieser Stelle fest, dass Kinderlosigkeit mit Mangel an Segen zu tun hätte. Doch wenn ich die ganze Bibel betrachte, dann ist dies nicht die Botschaft, die ich lese. Die Probleme, Kinder zu bekommen, werden bei den Erzmüttern und anderen Frauen nicht mit Ungehorsam oder Mangel an Segen in Verbindung gebracht. Und ich finde es eher tröstlich, dass in der Bibel beschrieben wird, dass Schwangerwerden oft nicht selbstverständlich geschieht und dass von den Nöten der Frauen berichtet wird. Im Alten Testament kann das hebräische Wort für kinderlos verschiedene Bedeutungen haben. Eben kinderlos sein oder werden, eine Fehlgeburt haben, unfruchtbar sein, ein Kind verlieren. Kinderlosigkeit wird in der Bibel keinen Dämon, keinem bösen Geist zugeschrieben. Es wird im Alten Testament nicht, wie zum Teil bei den Völkern außenrum, zwischen einer Frau, die gebiert und einer Frau, die nicht gebiert, die kein Kind bekommt, unterschieden. Sondern es wird einfach von Frauen gesprochen. Es gibt keine unterschiedlichen Worte. Die Kinderlosigkeit als expliziter Scheidungsgrund wird auch nicht genannt im Alten Testament. Bei anderen Themen wie Armut, psychische oder körperliche Krankheiten sagen wir Gott sei Dank auch nicht mehr, dass diese ein Fluch Gottes seien. Dann lasst es uns bitte auch bei dem Thema Kinderlosigkeit nicht tun. Wir sind alle Ebenbilder und Geliebte Gottes. Unser Wert gründet sich nicht in unserem Familienstand oder dem, was wir leisten. Eine Zeit lang habe ich unbewusst meine Wünsche und Sehnsüchte verdrängt, weil mein Wert ja nicht davon abhängig ist. Etwas ketzerisch formuliert ist eben Jesus allein nicht genug, sondern ich und wir Menschen brauchen Nahrung, Beziehung, Kleidung. Wir haben den Wunsch nach Partnerschaft, Sexualität, Familie. Gott hat uns mit Wünschen und Sehnsüchten geschaffen. Er hat uns als soziale Wesen geschaffen und dies brauchen wir nicht verleugnen. Auch wenn unser Wert davon nicht abhängig ist, ob diese Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. Das heißt, wir dürfen der Wut und Trauer gesunden Raum geben, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und doch müssen wir, ja, vielleicht leider lernen, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Ich komme zurück zu der Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Ich lese weiter. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Rauchopfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien der Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm, und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn vor Gott wird ein Großer sein. Er wird kein Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren, und von Mutterleib an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht? Fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Zacharias hatte also eine Begegnung mit einem Engel, während er im Tempel das Rauchopfer darbrachte. Ich habe verschiedene Fragen an den Text. Welches Gebet von Zacharias ist von Gott erhört worden? Um was hatte er gebetet? Hat er um ein Kind gebetet, dass Gott ihre Kinderlosigkeit beendet? Oft sind bei dem Thema Kinderlosigkeit die Frauen im Mittelpunkt. Hier geht es um Zacharias, einen Mann. Oder hat er für einen Retter Israels gebetet? Der Engel sagt über das angekündigte Kind, denn vor Gott wird er ein Großer sein und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er vor dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird das Volk für das Kommen des Herrn bereit machen. wenn das mal keine Verheißung ist. Als nächstes frage ich mich, weshalb Zacharias ein mehr als 9 Monate langes Schweigen aufgelegt wird, als er der Ankündigung der Schwangerschaft von Elisabeth nicht glauben kann. Das sind wirklich lange Einkehrtage. Mose, Abraham und auch Maria, die Mutter Jesu, haben auch Rückfragen gestellt oder diskutiert. Und es gab keine Konsequenzen. Meist wird es verstummt von Zacharias als Strafe für den Unglauben ausgelegt. Aber der Text sagt nicht klar, dass es eine Strafe war. Es wird nur gesagt, dass, also ich zitiere jetzt, aber du wirst still sein, weil du nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles erfüllt ist, was ich dir angekündigt habe. Zitat Ende. Der Text lässt das Warum und Wozu des Schweigens und das des Nicht-Glauben-Könnens offen. War sein Glaube durch zu viel vergebliches Hoffen und Sehen müde geworden? Hatte er Angst, wieder zu hoffen und sich dadurch verletzlich zu machen und dann enttäuscht zu werden, wie schon so oft davor? Uns wird nicht berichtet, ob Elisabeth nie schwanger wurde oder ob sie mehrere Fehl-, Früh- oder Totgeburten hatten. Ehrlich gesagt fand ich es sehr bezeichnend, dass Zacharias mehr als 9 Monate schweigen musste. Vielleicht wurde so seine Sprachlosigkeit darüber, keine Kinder zu haben, sichtbar und er konnte ihr und der Trauer Raum geben. Dann wäre das Schweigen, das Stummsein keine Strafe, sondern ein Sorgen Gottes für Zacharias. Ein Raum schaffen für seine unterschiedlichen, sich eventuell widersprechenden Gefühle. Es wäre etwas, das sich ungewollt Kinderlose oft wünschen. Vielleicht fühlte er sich schon vorher, wie auch einige Menschen ohne Kinder, in der Gesellschaft isoliert. Er war sichtbar ausgeschlossen. Kinderlosigkeit ist ein großes Tabuthema. Vielleicht ist es durch die Reproduktionsmedizin noch ein größeres Tabu geworden, da uns vorgegaukelt wird, dass alle Kinder bekommen können. Viele Menschen ohne Kinder, egal ob Paare oder Singles, schweigen aufgrund des Tabus und fühlen sich zum Teil einsam in ihrer Trauer. Der Abschied vom Kinderwunsch ist zudem oft eine unsichtbare Trauer, denn es gibt meist keine unsichtbaren Zeiten oder gesellschaftlichen Rituale wie eine Beerdigung. Man bekommt auch selten Trauerkarten. Im Text heißt es weiter, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt, in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Nach der Geburt heißt es in Vers 9, 58, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Elisabeth verbarg sich 5 Monate lang. Weshalb, wird uns nicht gesagt. Verbarg sich Elisabeth, weil sie in Ruhe auf ihr Kind warten wollte, sich in Ruhe auf das Kind einstellen wollte. Maria war in dieser Zeit bei ihr zu Besuch. Hatte Elisabeth vielleicht Angst, das Kind wieder zu verlieren? Hier ist von der Schmach der Kinderlosigkeit die Rede. Doch lasst uns mal genauer hinschauen, was da steht. Elisabeth sagte, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, der er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Meist wird hier interpretiert, dass Elisabeth nun durch die Schwangerschaft und Geburt ihres Kindes Gottes Segen erlebt und wieder rehabilitiert wird. Für wen ist Elisabeth voller Schmach? Da steht, Gott hat die Schmach vor den Menschen weggenommen. Vor Gott war da keine Schmach, keine Schande. Elisabeth war mit Gott unterwegs. Gott war der Gott, der sie sah, der ihre Nöte kannte. Wie oft wurde sie gefragt, ob sie Kinder habe? Wie viele Jahre musste sie diese Frage beantworten? Wie oft hat sie Gott ihr Herz ausgeschüttet? Uns wird nicht berichtet, ob sie sich ein Kind wünschte. Wir nehmen es an. Was mich bei der Predigtvorbereitung immer wieder beschäftigt hat, oder was ich mich auch gefragt habe, ist, wie wir die Bibel lesen, beziehungsweise ob wir sie überhaupt lesen. Mit welcher Brille lesen wir sie und was lesen wir hinein? Wie füllen wir die Leerstellen? Ich habe gerade bei dem Thema Kinderlosigkeit, aber auch Frauen in der Bibel das Gefühl, dass wir da total viel reinlesen. Wir sagen, die Kultur damals sei so männerdominiert gewesen. Ja, das stimmt. Aber wir sprechen über viele biblische Frauen oder Figuren aus der Bibel gar nicht. Wir übersehen, dass Frauen und Männer in der Schöpfungsgeschichte gleichwertig dargestellt werden. Und gegenüber den Kulturen außen herum wurden Frauen aufgewertet. Ich denke, wir machen die Bibel oft männerdominierter, als sie eigentlich ist. Was hätten sich Elisabeth und Zacharias von der Gemeinschaft, in der sie lebten, gewünscht, außer einem Kind? Wie hätte die Schande in den Augen der Menschen noch weggenommen werden können? Darüber würde ich mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Ich habe Frauen ohne Kinder innerhalb und außerhalb dieser Gemeinde gefragt, was sie sich von Gemeinden wünschen. Wichtig ist mir dabei zu sagen, dass nicht alle Menschen ohne Kinder sich Kinder wünschen und nicht alle haben die gleichen Wünsche oder Bedürfnisse. Hier einige Antworten auf meine Frage. Dass es weniger ein Tabu wäre. Ich hätte mir gewünscht oder ich wünsche mir Vorbilder zu haben. Zum Beispiel mit anderen Menschen, die mit unerfüllten Kinderwunsch, die schon ein Stück weiter auf dem Weg waren, über das Thema sprechen zu können. Praktische Beispiele, wie man einen guten Weg ohne Wunschkind finden kann oder wie man anders fruchtbar sein kann. Dass es normaler wäre, darüber zu sprechen, wie zum Beispiel über Krankheit, schlechte Diagnosen, Jobverlust. Dies wird in der Gemeinde doch auch gesagt, auch wenn es schlimme und zum Teil tabuisierte Themen sind. Das Abbauen des Tabus würde helfen, aus der Einsamkeit der Trauer herauszukommen. Eine Frau sagte, ich hätte mir mehr Sensibilität im Umgang und in dem Schmerz gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Trauer ausgehalten wird und nicht weggeredet. Es ist in der Situation meist kein Trost, wenn man hört, dass man ohne Kinder mehr Zeit für Urlaub, Hobbys oder einen ungestörten Schlaf hat. Die Tatsache auszuhalten, dass manche Menschen trotz Wunsch nach Kindern und vielen Gebeten und Behandlungen kinderlos bleiben. Kommentare bei XY hat es nach X Jahren doch noch geklappt, wurden als verletzend erlebt. Da ist der Wunsch, dass man gefragt wird, für was man konkret beten soll. Einer Person war wichtig, dass das Gebet neben einem Kind auch die Möglichkeit einschloss, dass Gottes Plan vielleicht anders aussieht und die Bitte darum, dass er ihr zeigt, wo er für sie einen Platz und eine Aufgabe hat. Auch Jesus hat den Blinden gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Hier noch eine Stimme. Entscheidet nicht für Menschen ohne Kinder, was für sie gut ist, sondern lasst sie selbst entscheiden. Für manche ist ein Treffen mit Schwangeren und vielen Babys schwer auszuhalten und sie entscheiden sich lieber, nicht dabei zu sein. Andere, ich selbst, finde es vor allen Dingen schwer, wenn ich das Gefühl habe, nicht dazu zu gehören oder ausgegrenzt zu werden. Lasst uns biblische Theologie machen und falsche Überzeugungen aufbrechen, wie die, dass bei Kinderlosigkeit nicht genug Segen da sei. Lasst uns unsere Bibel lesen und schauen, was sie wirklich sagt über Frauen, über Menschen ohne Kinder. Was bedeutet es, ein gesegnetes Leben zu haben? Was bedeutet es, als Gemeinde zu leben? Ein Wunsch war Sensibilität für das Thema Kinderlosigkeit, dass man sensibel ist, wann und wie gefragt wird und Raum zu lassen, dass jemand antworten kann oder auch nicht, so wie bei anderen Themen auch. Eine Frau hat mir geschrieben, ich wünsche mir, dass wir in den Gemeinden den Fokus vor allen Dingen darauf setzen, dass wir Menschen, Frauen und Männer sind, die von ganzem Herzen Jesu nachfolgen und mit ihren Gaben am Reich Gottes mitbauen wollen. Nicht so sehr darauf, ob wir Singles, Ehefrauen, Mütter, Väter oder kinderlose Frauen oder Männer sind. Für mich persönlich ist dies ein Knackpunkt, beziehungsweise es mehr. Ich bin überzeugt, dass wir von Jesus als seine Gemeinde zu einer Kontrastgesellschaft gerufen sind. Einer Gemeinschaft, in der die Mauern, die üblicherweise in der Gesellschaft leider oft gelten, eingerissen sind. Paulus schreibt an die Galater im Galaterbrief: Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Zitat Ende. Wir sind zusammen ein neuer Mensch. Paulus sagt, dass die bestehenden Mauern und Grenzen in Christus aufgehoben sind. Für mich wird es gut in dem Lied »Wir sind eins« zusammengefasst. Da heißt es, du, Jesus, hast uns erwählt. Nun sind wir dein Leib. Du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein. Du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins, folgen deinem Namen, Jesus. Wir sind eins, ehren dich allein. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Thronst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind eins. Ich glaube, dazu sind wir als Gemeinde berufen. Und ich sage nicht, dass es alles einfach ist. Und wahrscheinlich brauchen wir dafür Gottes Hilfe und seinen guten Geist. Doch den gibt Gott gerne, denen, die ihn darum bitten. Und vergesst nicht, Gott redet Gutes über euch, noch bevor ihr etwas leistet, gezeugt oder geboren habt. Und sogar dann, wenn wir versagen, redet Gott gut über uns. Amen.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.